Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Demokratie im Dialog. Frauen sind in der Kommunalpolitik nach wie vor stark unterrepräsentiert. Und das, obwohl sie eine zentrale Rolle für die demokratische Gestaltung unserer Gesellschaft spielen. Gleichzeitig sehen sie sich überdurchschnittlich häufig mit strukturellen Barrieren, Sexismus und persönlichen Anfeindungen konfrontiert. Diese Hindernisse führen nicht nur dazu, dass viele Frauen zögern, ein politisches Amt zu übernehmen, sie beeinflussen auch die Qualität und Vielfalt politischer Entscheidungen. In dieser Folge sprechen wir mit unseren Gästinnen Dr. Beate von Miguel und Dr. Miriam Mauritz von der Ruhr-Universität Bochum über genau diese Herausforderung. Über Sexismus in politischen Gremien, die Bedeutung von Resilienz und darüber, wie Netzwerke und gezielte Unterstützung Frauen in der Politik stärken können. Mein Name ist Lisa Küsters. Ich engagiere mich ehrenamtlich beim Verein Starke Demokratie e.V. und freue mich sehr, dieses Gespräch heute gemeinsam mit meiner Kollegin Andrea Seckel zu führen. Diese stellt sich am besten einmal selbst bei euch vor.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Seckel. Ich leite seit Juni 2022 die Geschäftsstelle von Starke Demokratie e.V. und freue mich, mich heute mit dem Thema Frauen in der Kommunalpolitik spezifischer auseinanderzusetzen, da wir immer häufiger auch von rein Frauengruppen im Verein angefragt werden und das Thema nach wie vor natürlich im Sinne der Gleichstellung ein sehr, sehr wichtiges ist.
Unsere heutigen Gäste sind Dr. Beate von Miguel, Geschäftsführerin des Marie-Jahoda-Centers der Ruhr-Universität Bochum, sowie Dr. Miriam Mauritz, Projektkoordinatorin des Projekts Be the Change der Ruhr-Universität Bochum. Bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht mögt ihr euch einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Ja, wer seid ihr und was treibt euch in eurer aktuellen Arbeit besonders an?
Mein Name ist Beate von Miguel. Ich arbeite seit 2008 an der Ruhr-Uni in Bochum und habe da verschiedene Funktionen gehabt. Ich war 6 Jahre lang selber Gleichstellungsbeauftragte. Das ist auch nicht ganz unwichtig für das, was wir heute besprechen. Und seit 2019 bin ich Geschäftsführerin des interdisziplinären Marie-Jahoda-Center for International Gender Studies hier an der Ruhr-Universität. Und was mich schon immer angetrieben hat, war oder beschäftigt hat, war die Schnittstelle zwischen Geschlechterforschung und Gleichstellung. Miriam, vielleicht magst du dich vorstellen?
Genau, mein Name ist Miriam Mauritz. Ich koordiniere das Projekt Be the Change und bin hier dementsprechend mit dem Projektstart letztes Jahr eingestiegen. Ich mache seit vielen Jahren Projekte und der rote Faden ist dabei eigentlich immer ein intersektionaler Feminismus, weshalb das natürlich gut passt, jetzt hier auch an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis, also sozusagen in den Transfer reinzuwirken und auch vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung ist dieses Projekt für mich absolut von großer Bedeutung, weil es ja zu einem kommunalpolitischen Engagement Frauen aktivieren soll.
Super spannend. Herzlichen Dank euch beiden. Dann starten wir auch mal direkt in die erste Frage. Frauen stellen ja mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung dar. Doch in politischen Ämtern sind sie ja leider deutlich seltener vertreten. Und gerade auf kommunaler Ebene, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, fehlen oft weibliche Perspektiven. Was würdet ihr sagen, was ist denn der Grund? Warum ist der Frauenanteil besonders in kommunalen politischen Gremien so gering?
Also der Frauenanteil ist generell in allen politischen Gremien auf allen Ebenen oder liegt ja noch weit unter den 50% des Bevölkerungsanteils. Und was wir glauben ist, dass eine ganz wesentliche Ursache dafür ist die Tatsache, dass Frauen noch gar nicht so lange mit am Tisch sitzen. Es ist so, dass erst seit knapp über 100 Jahren wir in Deutschland das Frauenwahlrecht haben. Das vergessen wir im Alltag manchmal oder gerne. Und daran misst sich ja auch vieles, dass bis Ende der 80er Jahre, der 1980er Jahre, der Frauenanteil zum Beispiel im Bundestag noch nicht mal bei 10% lag. Also wir haben wirklich eine ganz, ganz lange Strecke im 20. Jahrhundert verbracht, ohne dass Frauen mit am Tisch saßen. Es hat lange gedauert, bis wir die erste Bundesministerin hatten in den 60er Jahren. Und wir hatten Phasen in den letzten Jahren auch von paritätisch besetzten Kabinetten. Aber das ist die Ausnahme und wir dürfen sehr gespannt sein, wie sich die Dinge entwickeln. Und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen, auch für den kommunalen Bereich, der ja sowas ist wie die Wiege unserer Demokratie. Und was, glaube ich, immer noch in den Köpfen der Leute herumspukt, ist, die Frauen sind diejenigen, die für den Haushalt und die Familie zuständig sind. Und die Männer sind diejenigen, die nach draußen gehen, die im Beruf sind, gestalten und die auch in der Politik sind und dort gestalten. Und dieses Bild, dieses sehr hartnäckige Bild, was alle haben oder was viele in der Gesellschaft haben, daraus ergeben sich dann wirklich eine ganze Fülle von massiven Herausforderungen für Frauen, die sich denken, ich will es aber trotzdem. Ich möchte in der Politik mitgestalten. Ich möchte meine Kommune mitgestalten. Das fängt an beim, wir nennen das immer gerne kommunalpolitischen Dreisprung. Also wenn es darum geht, Familie, Beruf und ein Ehrenamt, das ist ja auch meistens noch ein Ehrenamt in der Kommune, auszufüllen. Es geht immer noch darum, dass wir zu wenige Vorbilder haben, also Frauen, die es vorgemacht haben, sich zu engagieren. Auch das ist Ziel unseres Projektes. Wir wollen Frauen auch sichtbar machen, die mit großem Erfolg, die mit Freude und Spaß in der Kommunalpolitik unterwegs sind. Es gibt eine Reihe von strukturellen Barrieren, die seien an dieser Stelle auch nicht unterschlagen. Die Frage ist immer entscheidend, gibt es Parteien, die eine Quotierung haben in ihren Parteistatuten und wie setzen sie diese dann auch um? Wir haben einfach Parteien, in denen das sehr konsequent umgesetzt wird und wir deswegen auch oder Frauen auch sehen, sie haben höhere Chancen, in politische Ämter zu kommen und Parteien, wo das eben deutlich weniger der Fall ist. Und last but not least würde ich schon sagen, es gibt auch immer noch Bilder, sehr virulente Bilder darüber, wie Frauen, wenn sie denn in der Politik sind, wie sie denn zu sein haben. Also sie sollen empathisch sein, sie sollen zugewandt sein, sie sollten aber nicht zu karriereorientiert sein und um den Platz am Tisch kämpfen. Das wird ihnen dann auch oft, also nicht gut geschrieben gewissermaßen. Und diese unterschiedlichen Wertesysteme, die sind sehr einflussreich und gehen bis hin zu der Frage, was zieht sie gerade an? Also vielleicht erinnern sich hier auch noch einige daran, dass Frau Merkel mal mit einem ganz tiefen Ausschnitt in der Oper in Oslo aufgetaucht ist. Das gab eine Riesendebatte. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was Frauen in der Kommunalpolitik auch sehr oft erleben, dass sie auf sehr unterschiedlichen Ebenen gewertet werden. Ja, also das sind, glaube ich, die Hürden, die wesentlichen Hürden, um die es im Moment geht.
Jetzt habe ich gesehen, dass die Tagesschau geteilt hat, dass Frauen auch weiterhin im Bundestag in der Minderheit sind. Einmal zu den Zahlen. 204 der 630 Abgeordneten sind weiblich. Und ja, das ist ein Anteil von 32,4%. Und das sind sogar 2,3% geringer als im letzten Bundestag. Wie blickt ihr darauf?
Also darauf blicken wir natürlich mit Sorge und gerade dieses um die 30%, das ist natürlich auch ein Wert, bei dem wir eigentlich seit Jahren stagnieren und der jetzt den letzten Bundestagswahlen und auch mit dem Erstarken der AfD, die über einen überdurchschnittlich hohen Männeranteil natürlich auch verfügt, auch nochmal sinken wird und auch mit Blick auf die Kommunalwahl 2025 werden sich dementsprechend hier die Zahlen im Land, also wir bewegen uns hier auf NRW-Ebene in den Stadt- und Gemeinderäten immer bei so um 34% und das wird aller Voraussicht nach dementsprechend auch nochmal sinken.
Also das, was wir hier eigentlich anstreben wollen, dass wir mal die Parität erreichen, das ist tatsächlich in weiter Ferne oder im Moment noch in weiter Ferne und es ist ja angekündigt in der neuen Legislatur im Bundestag, auch das Wahlrecht nochmal sich vorzunehmen und das Wahlrecht weiter zu reformieren und da wäre natürlich es extrem wichtig, diese Novellierung oder Weiterentwicklung des Wahlrechts nur mit Parität zu denken. Das wäre ein wichtiger Auftrag.
Ja, jetzt gibt es ja auch Parteien, die haben sich das schon mehr, sage ich mal, auf die Fahne geschrieben als andere. Eine Statistik, die ich auch gesehen habe, ist, dass, sage ich mal, die Grünen weit vorne liegen mit 61,2% derzeit und CDU, AfD ehrlicherweise da so ein bisschen Schlusslicht sind. Also gerade die CDU mit 22,6%. Da gibt es natürlich auf jeden Fall Optimierungsbedarf. Ich glaube, das wurde ja auch die letzte Zeit so ein bisschen diskutiert innerhalb der CDU auch, was ja, sag ich mal, gut ist, dass es jetzt auch Raum bekommt. Was würdet ihr denn sagen, welche politischen und gesellschaftlichen Themen geraten in den Hintergrund, wenn Frauen ja in Entscheidungspositionen fehlen?
Das ist wirklich eine ganz wichtige Frage, die wir auch immer im Hinterkopf haben müssen oder sollten, wenn wir überhaupt über das Thema und die Bedeutung reden. Es fallen einfach Themen unter den Tisch, wenn wenn Frauen nicht beteiligt sind? Man merkt das, glaube ich, schon ganz grundsätzlich daran, reden wir überhaupt über Gleichstellung oder reden wir weniger über Gleichstellung? Wir werden es weniger tun, je weniger Frauen zum Beispiel in den Parlamenten sitzen oder auf der kommunalen Ebene mitbestimmen. Ganz klassisch ist natürlich das Feld der Sozial- und der Familienpolitik, die ganz essentiell ist und die aber letztlich natürlich auch nicht nur ein Frauenthema sind, muss man ja auch sagen. Also wenn es darum geht, Väter für Elternzeit zu gewinnen oder auch die Familienstartzeit, über die wir in der letzten Legislatur viel diskutiert haben, die leider nicht gekommen ist. Frauen bringen diese Themen der geteilten Sorgearbeit, wie wichtig es ist, die Sorgearbeit zu teilen, mit in den politischen Diskurs ein. Es gibt unzählige von Themen, die zeigen, wie wichtig es ist, wenn es um ungleiche Chancen in der Bildung geht, wenn es, also zum Beispiel die Frage, wie ist das in der Schule mit den Frauen oder mit den Mädchen und im MINT-Bereich, wie ist es in den Kommunen, wenn es um das Thema Sicherheit geht, wenn es um häusliche Gewalt geht, gibt es genügend Frauenhausplätze, wie ist es um die Frauengesundheit bestellt, wie lang ist zum Beispiel der Weg, wenn ich eine Schwangerschaft abbrechen möchte? Das ist in vielen Bundesländern ein großes Thema, auch in einem Flächenland wie NRW. Also welche Hürden habe ich da zu nehmen? Ich glaube, das ist so ein Punkt, über den Frauen auch ganz anders nachdenken. Und dann gibt es natürlich weitere klassische Themen wie in der Arbeitsmarktpolitik oder im Wirtschaftsbereich. Wie sieht es aus mit dem Gender Pay Gap? Wie ist das zum Beispiel, wenn ich auch ein Unternehmen gründen will? Habe ich dann eigentlich die gleiche Chance, auch mal eine Finanzierung zu bekommen? Also es gibt wirklich wahnsinnig viele Themen, wo wir die Frauen am Tisch brauchen, damit sie immer wieder thematisieren. Das sind die Hürden, das sind die Punkte, an denen wir nachbessern müssen, wo wir neue Regelungsrahmen brauchen. Und ja, ohne sie kommen sie nicht auf die Agenda.
Und wie blickt ihr gerade so in die Zukunft hinsichtlich ja auch die Erstarkung der rechtsextremen Kräfte? Also da sind ja oft die Frauen in Führungspositionen, sage ich mal, oder generell das Thema Gleichstellung ist ja oft das, was am ehesten halt darunter leidet. Wie blickt ihr da so in die Zukunft?
Naja, also wenn ich auf den Bundestag schaue und sehe, dass über 20% der Abgeordneten aus der AfD kommen, gibt es natürlich mehr als Anlass, sich auch hier große Sorgen zu machen über die Zukunft der Gleichstellung. Ich glaube, wir können im Moment in den USA sehen, wie praktisch innerhalb von Wochen der gesamte Gleichstellungsbereich und alles, was damit zu tun hat, rasiert wird. Anders kann man das gar nicht nennen. Und auch Diskussionen stattfinden rund um das Thema Sprache in einer Massivität, die wir uns, glaube ich, bislang hier gar nicht haben vorstellen können. Aber die uns, glaube ich, sehr auch vorbereiten können auf Diskussionen oder auch auf Kämpfe, die wir hier führen müssen und wo wir uns überlegen müssen, sind unsere Strategien richtig? Was sind die Themen, die wir in den Vordergrund stellen müssen, um ja auch um unsere Demokratie gemeinsam zu verteidigen?
Da passt ja auch das Zitat, was du in der Vorbesprechung genannt hast, ganz gut dazu.
Genau. Also don't panic, organize ist das Zitat der polnischen Außenministerin. Also war nämlich ihre Empfehlung bei einem Side-Event des Deutschen Frauenrats auf der UN-Frauenrechtskommissionssitzung jetzt im März diesen Jahres. Und ich finde es einfach großartig, weil es empowert und was wirklich sagt, ihr steckt nicht in den Kopf in den Sand, tut euch zusammen und organisiert euch. Und schützt damit eben auch die Demokratie.
Das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem nächsten Thema, was wir mitgebracht haben. Und zwar ist ja die Politik ja kein leichtes Pflaster. Gerade Frauen sehen sich oft zusätzlichen Herausforderungen ausgesetzt in der Politik, auch gerade nochmal in der Kommunalpolitik. Miriam, vielleicht magst du ein bisschen berichten aus dem Projekt. Was bedeutet eigentlich Resilienz in der politischen Arbeit, vor allen Dingen in der kommunalpolitischen?
Ja, gerne. Also unser Projekt zielt ja nicht nur darauf ab, Frauen für die Politik zu begeistern und zu gewinnen, sondern natürlich auch möglichst lange dort zu behalten. Und dafür ist Resilienz ein sehr bedeutender Faktor. Aus psychologischer Perspektive bedeutet das jetzt erstmal nichts anderes als Widerstandskraft. Das, was wir aber in diesem Konzept nochmal spannender finden, ist tatsächlich die Kraft, die überhaupt erst entsteht, nachdem man eine Krise gemeistert hat. Also sozusagen darauf den Fokus zu legen in der Politik oder sei es jetzt ob man Berufspolitik macht oder sich politisch engagiert, ist Resilienz unabdinglich. Also betrachte man zum Beispiel Politikerinnen, die auf Bundesebene aktiv sind, einfach ein richtig hartes Tagesgeschäft auch ist. Also unsere tollen Kolleginnen der ERF haben vor kurzem ein Buch rausgebracht, das heißt Zu anders für die Macht, und darin gibt es ein total tolles Interview mit der Anke Domscheit, die das auch nochmal beschreibt, wie sie ihre Zeit sozusagen mit einem politischen Mandat im Bundestag erlebt hat, ne? Mit 60 Stunden Arbeitswochen, nichts trinken dürfen im Plenarsaal und so weiter, und wo es dann dementsprechend nicht darum geht, dass sozusagen nur die Härtesten durchkommen und bestehen, sondern dass möglichst alle sozusagen Politik mitgestalten können. Genau. Und ja, die Frage ist, welche Handlungsstrategien es halt tatsächlich gibt, um also resilient zu werden und auch dementsprechend resilient zu bleiben. Und wir finden tatsächlich die Ebene auch nochmal spannend zu schauen, also dahin zu schauen, in Kontexte von, okay, wo kann ich mir eigentlich, wo sind meine Kraftquellen, woraus ziehe ich meine Kraft, was können meine nächsten Schritte sein, meine Kraft auch irgendwie bei mir zu behalten. Gerade vor dem Hintergrund, dass ja auch so die politische Diskussionskultur immer rauer wird, die Parteienkultur hier und da auch nicht immer wirklich einladend erscheint. Also für Frauen, die neu reingehen in Parteien, treffen häufig eben auf Netzwerke, die lang etabliert sind, aber auch sehr männlich geprägt sind und sich sozusagen selbst auch Verbündete nochmal zu holen. All das sind Faktoren, die Resilienz eben halt auch stärken können, ne? Also gerade tatsächlich Verbündete, Netzwerke sind ja auch von zentraler Bedeutung, würde ich sagen.
Ja, das ist etwas, mit dem wir auch bei uns in den Resilienz-Workshops arbeiten, die wir ja auch kommunalen Amts- und Mandatstagen dann unabhängig welchen Geschlechts anbieten. Genau, da ist es auch so, dass wir einen Schwerpunkt unter anderem auf die Resilienzsäule Netzwerk legen. Und wir stellen auch fest in unserer Arbeit, dass wir sehr, sehr häufig, wenn wir Netzwerke vor Ort in den Regionen, in den Kommunen recherchieren, sehr, sehr häufig auf deine Frauennetzwerke in der Kommunalpolitik stoßen. Also welche Rolle spielen denn eigentlich diese Netzwerke dann ganz konkret im Arbeitsalltag der Kommunalpolitikerin? Auch so ein bisschen im Hinblick auf Mentoring-Programme, da gibt es ja auch einige, die so etwas anbieten. Kann das auch sehr unterstützen, um in die Kommunalpolitik zu starten?
Also ich glaube, Netzwerke sind überhaupt nicht zu überschätzen in ihrer Bedeutung. Die brauchen wir unbedingt, und ich würde mir eigentlich in jeder noch so kleinen Gemeinde ein ganz lebendiges, vitales Frauennetzwerk wünschen, das vielleicht auch noch Frauen jenseits der Kommunalpolitik umfasst. Also Frauen, die vielleicht in der Wirtschaft sind, die in der Bildung sind, die, ne, wo auch immer dann arbeiten, um gemeinsam auch zu gucken, wo sind denn jetzt eigentlich die Probleme in unserer Kommune und wie können wir die gemeinsam auch angehen. Ich glaube, Netzwerke sind total essentiell.
Also absolut, das kann ich nur unterstreichen. Die stärken natürlich auch den Erfahrungsaustausch untereinander der Frauen, die erhöhen die Sichtbarkeit von Frauen in der Kommunalpolitik, wenn es beispielsweise darum geht, fraktionsübergreifende Anträge zu stellen. So, das funktioniert hervorragend, wenn man sich vorher abspricht, ne, innerhalb von Frauennetzwerken und so gemeinsam dann dementsprechend auch Themen nochmal voranbringt. Was ich spannend finde, ist dieser Unterschied zwischen Frauennetzwerk und einfach Netzwerk, ne? Also diese, das kann ich nur auch nochmal wiederholen. Das, was wir vorfinden, sind Netzwerke und dann mit dem kleinen Nachsatz, aber die sind halt oft die etablierten männlich geprägt. Und dass ich dann gesondert nochmal extra ein Frauennetzwerk gründen muss, um Initiativen auf den Weg zu bringen, bedeutet natürlich auch nochmal eine zusätzliche Investition von zeitlichen Ressourcen und so weiter. Genau, zum Thema Mentoring-Programme. Mentoring ist, also das macht Be the Change jetzt natürlich nicht oder tatsächlich nicht. Mentoring-Programme gibt es ja häufig innerhalb von Parteien, also zum Beispiel auch bei einem Parteieinstieg kann das eine ganz gute Strategie sein, so ein Tandem zu bilden, ne? Also zwischen einem Altparteimitglied und einem neuen. Und da findet natürlich, also neben der Einführung in, okay, wie funktioniert hier eigentlich was, wie ist der Ablauf einer Ratssitzung, findet da natürlich auch nochmal ganz viel das zur Verfügung stellen von Kontakten statt. Aber auch die Vermittlung von informellem Wissen, sage ich jetzt mal, ne? Also wie läuft das eigentlich? Wie wichtig ist es eigentlich, immer auf dem Sprung zu sein, immer zu wissen, okay, wo stehen wir jetzt gerade in der Diskussion? Was wird eigentlich jenseits der öffentlichen Sitzungen nochmal zusätzlich diskutiert? Wo sind die Orte, wo die Gespräche stattfinden und so weiter? Also Mentoring-Programme, auch wenn sie sehr, sehr aufwendig sind in der Umsetzung, sind absolut hilfreich aus meiner Sicht oder auch beziehungsweise nehme ich das aus den Gesprächen, die ich mit PolitikerInnen führen durfte, mit.
Miriam, du hast gerade schon das Projekt Be the Change angesprochen. Magst du vielleicht konkreter das Projekt aufgreifen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was das Projekt überhaupt genau macht?
Ja, gerne. Also Beate und ich würden uns das gerne, also wir haben uns natürlich auch vorbesprochen, ein bisschen aufteilen. Und ihr habt uns ja auch schon unsere Projektziele so toll da niedergelegt. Genau, oberstes Projektziel ist natürlich halt den Frauenanteil in der Kommunalpolitik nachhaltig zu erhöhen, hier auf Landesebene. Wir sind ein Landesprojekt und darüber auch die demokratische Kultur in den Kommunen vor Ort zu stärken. Ne? Also Kommunalpolitik als Wiege der Demokratie. Das geschieht entlang von zwei Projektbausteinen. Der eine Projektbaustein ist unsere Toolbox, die ist integriert, also es ist eine digitale Toolbox, die ist integriert auf unserer Website bethechange-nrw.de und die besteht, die ist öffentlich zugänglich für alle Personen und die besteht aus unterschiedlichen Elementen. Also ganz zentral sind dabei Workshop-Konzepte, die wir dort zu unterschiedlichen Themen veröffentlichen. Also wir haben ja gerade über Resilienz ein bisschen gesprochen. Das ist ein Workshop-Konzept-Thema, was wir vor kurzem veröffentlicht haben. Das heißt, stark bleiben in der Politik, Resilienz für Frauen in der Kommunalpolitik. Ein anderes, was auch schon öffentlich ist, da geht es rund um das Thema Sexismus in der Kommunalpolitik. Und diese Workshop-Konzepte, die sollen vor allem Gleichstellungsbeauftragten und anderen MultiplikatorInnen, wie beispielsweise, das können auch sein, Personen aus den kommunalen Spitzenverbänden oder den Volkshochschulen oder, die sollen befähigt werden, kleine Veranstaltungen vor Ort bei sich in den Kommunen durchzuführen, um so wiederum an politisch interessierte Frauen herantreten zu können und diese empowern zu können oder halt auch eben kommunalpolitisch engagierte Frauen bereits schon zu erreichen. In der Toolbox sind weiterhin auch Best-Practice-Beispiele hier aus dem ganzen Land NRW, wo man sich Dinge auch abschauen kann, untereinander, miteinander lernen kann. Wir haben eine ganz große Materialsammlung. Ne? Wir sind ja eine Hochschule, die Ruhr-Uni Bochum. Dementsprechend ist da auch eine große Übersicht an Studien, also wie zum Beispiel die vor kurzem erschienene Hate-Aid-Studie. Ist da auch schon drin eingefügt. Und was wir auch haben, weil wir wissen, wie wichtig es ist, eben mit Vorbildern zu arbeiten, sind halt eben auch Role Models, die wir da porträtieren und die eben andere Frauen auch nochmal ermutigen, den Schritt in die Politik zu wagen. Und aus der Erfahrung heraus, weil wir wissen, dass viele Gleichstellungsbeauftragte zum Beispiel auch den Film zeigen, Die Unbeugsamen, den kann ich auch sehr empfehlen. Haben wir zum einen Tipps aus Kunst und Kultur, also wo man diesen Film beispielsweise abrufen kann, aber auch der Rechnung tragend, dass Gleichstellungsbeauftragte sehr unterschiedlich ausgestattet sind, sei es jetzt zeitlich oder finanziellen Ressourcen her, haben wir auch tatsächlich eine große Anzahl an Vorlagen, also für Social Media, für Veranstaltungsplakate und, die frei zugänglich zur Verfügung stehen. Genau, also die Toolbox ist der eine Baustein. Der zweite Baustein sind die Workshop-Reihen, die unsere Kooperationspartnerin DRF Berlin durchführt. Also dort werden Themen aufgegriffen wie Resilienz, wie geht eigentlich Wahlkampf, Fragen von, wie geht die Gleichstellung eigentlich mit Anfeindungen um, alles rund ums Thema Mut und so weiter. Und die führen wir auch durch, und zwar mit unseren Zielgruppen. Und da würde ich jetzt das Wort an Beate einmal weitergeben.
Ja, Sie haben ja jetzt ganz oft schon über die Gleichstellungsbeauftragten gesprochen. Und die Frage ist natürlich, warum arbeitet ihr nicht direkt mit Frauen in der Kommunalpolitik zusammen? Ja, und das hat ganz einfach damit zu tun, NRW ist riesig, also weit über 300 Kommunen, umfasst dieses wirklich große Bundesland, ganz große Kommunen, ganz kleine Kommunen. Und es gibt ja schon in einigen Kommunen auch tolle Projekte, die dann eben auch in der Toolbox zum Beispiel auftauchen. Aber für uns sind die Gleichstellungsbeauftragten deswegen so wichtig, weil sie eine Brücke bilden in die Kommunen hinein, weil sie die Frauen kennen, weil sie die Räte kennen. Und deswegen arbeiten wir so eng mit den Gleichstellungsbeauftragten zusammen. Sie sind für uns die Brücke und sie wollen wir empowern und sie wollen wir unterstützen, weil, das hat Miriam eben ja auch gesagt, die Voraussetzungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Habe ich überhaupt eine volle Stelle als Gleichstellungsbeauftragte? Habe ich vielleicht nur einen kleinen Stellenanteil? Habe ich ein Budget und kann selber Projekte machen oder bin ich total froh, dass ich dann einfach auf der Webseite von Be the Change mir Material runterladen kann, um dann in meiner Kommune auch Schritte zu gehen. Also das ist das, was wir vorhaben und was wir machen und womit wir NRW in Bewegung setzen wollen.
Ja, sehr schön. Deswegen sind wir ja auch zusammengekommen, weil die gute Lisa bei uns eines eurer Formate besucht hat, auch zum Thema Kodexe in kommunalen Gremien. Vielleicht können wir das mal als so eine Veranstaltung rausgreifen von euch, wo ihr dann gearbeitet habt. Warum habt ihr euch mit dem Thema Kodexe auseinandergesetzt? Was hat das mit Frauen in der Kommunalpolitik zu tun? Und genau, was waren vielleicht so ein oder zwei Ergebnisse dieser Veranstaltung, die ihr mitgenommen habt?
Also dieses ganze Thema Code of Conduct kam bereits auf im Rahmen unserer ersten großen Veranstaltung. Das war die Kickoff-Veranstaltung im Juli letzten Jahres, zu der wir die Gleichstellungsbeauftragten eingeladen haben aus ganz NRW und die gefragt haben, was sind die Themen, was sind eure Wünsche, was sind eure Vorstellungen? Genau, also was soll rein sozusagen in die Toolbox, was können aber auch eben unsere Workshop-Reihen für euch abdecken und tun? Und da war dann auch sehr schnell das Thema, okay, was hält Frauen im Zweifel davon ab? Es sind irgendwie ultralange Ratssitzungen zum Beispiel zu unmöglichen Zeiten. Es ist irgendwie das Zusammendiskutieren auch innerhalb der Partei, sprich Parteikultur. Gut, und welche Instrumente gibt es? Und wir haben sozusagen diesen Wunsch aufgenommen und haben dann angefangen, ein bisschen zu recherchieren. Und ganz führend in dem Feld ist ja die Körperstiftung mit ihrem Projekt. Die erarbeiten ja gemeinsam mit Kommunen vor Ort tatsächlich Code of Conducts und führen die dann sozusagen in den Kommunen ein. Und wir haben das Thema einmal aufgenommen im Rahmen von einem Lunch Talk. Das ist ein digitales Kurzformat, was wir anbieten, was so Austausch ermöglichen soll, aber auch Input gibt gleichzeitig. Und haben das dann aufgegriffen, weil wir das so Gewinn bringt, fanden auch im Austausch mit anderen, also mit anderen Kommunen und anderen Gleichstellungsbeauftragten, dass wir gesagt haben, wir widmen dem unsere komplette Midterm-Veranstaltung. Also wir haben drei große Veranstaltungen im Projekt, die Kickoff, die Midterm und dann noch die Abschlussveranstaltung. Und es hat sich gezeigt im Vorfeld, als wir dazu eingeladen haben, dass auch viele, die das beispielsweise noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, das Thema, das unglaublich spannend fanden. Und aus unserer Veranstaltung auch tatsächlich sehr empowered, möchte ich sagen, rausgegangen sind. Also die haben da auch dank unserer Kollegin der ERF natürlich auch nochmal gute Instrumente einfach an die Hand bekommen. Was können eigentlich meine ersten Schritte sein, um das sozusagen vor Ort zu installieren? Und ein sogenannter Code of Conduct, also in dem sich ja darauf verständigt wird, auf sowas wie zum Beispiel in einer Ratssitzung, wir möchten eine Beschränkung der Redezeit oder so. Also dass man nicht unbegrenzt einfach Co-Referate halten soll, sondern dass klar ist, okay, es gibt den Antrag und der hat so und so viele Minuten und jede Sprecherin hat so und so viel Zeit. Also das war auf jeden Fall ein Ergebnis, dass viele sehr, sehr großes Interesse daran hatten, wenig Vorwissen, viel mitnehmen konnten aus der Veranstaltung und wir jetzt hier und da, sag ich mal ganz vorsichtig, auch Bestrebungen sehen, wo es so erste Impulse gibt, wo das sozusagen zurück in die Kommunen getragen wird. Und das ist aber auch tatsächlich was wir als sehr, sehr wichtig in dem Projekt als Säule sehen, also der Austausch mit, okay, wie hat das denn eigentlich bei euch funktioniert? Wie kann das denn eigentlich bei uns funktionieren? Also, dass sich die Gleichstellungsbeauftragten untereinander auch nochmal wirklich gut vernetzen und empowern können mit Erfahrungen. So, die sie bereits gemacht haben, anderen dann dementsprechend den Weg ersparen können oder erst recht bestärken können. Also das sehen wir ganz, ganz viel. Und das ist natürlich toll zu beobachten.
Ja, super. Danke für die Ausführung. Wir merken auch bei uns in den Workshops, wir bieten ja auch einen Workshop zur demokratischen Diskussionskultur im kommunalen Gremium an, wo es erstmal auch darum geht, was macht eigentlich eine Diskussion vielleicht auch undemokratisch? Was sind so Risiken und Eskalationspotenziale, die vorkommen? Und genau, eine der möglichen Handlungsoptionen organisational sind, ist dann eben die Erstellung eines Kodexes. Wir merken aber auch, dass gerade in den Kommunen, wo, ich sag's jetzt mal salopp, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also die Diskussionskultur schon arg vergiftet ist, so ein Kodex natürlich auch schwierig ist umzusetzen. Und ihr merkt schon, ich zähle jetzt auch gerade im Hinblick auf Frauen in der Kommunalpolitik so ein bisschen auf das Thema Sexismus ab. Da, wo es wirklich auch schon schwierig ist, wo wir merken, okay, es gibt irgendwie Situationen, wo sich vielleicht auch die, gerade auch noch im Speziellen, Frauen in den kommunalen Gremien sehr unwohl fühlen. Was würdet ihr in solchen Situationen raten, beziehungsweise habt ihr da schon Best Practices gesehen in Kommunen, wie sie damit umgehen? Genau, auch natürlich die Gleichstellungsbeauftragten, die da gegebenen falls zur Hilfestellung akquiriert werden.
Genau, also die Gleichstellungsbeauftragten sind natürlich, wenn das direkt in den Kommunen selbst geschieht, auch erstmal Anlaufstelle Nummer eins. Wir haben ein, zwei Best-Practice-Beispiele auch bei uns in der Toolbox bereits gesammelt oder sammeln können. Das ist zum einen vor allem die starke Stelle, die letztes Jahr ihre Arbeit aufgenommen hat. Die ist ja eine bundesweit arbeitende Beratungs- und Verweisstelle vor allem und ist eben eine Anlaufstelle für KommunalpolitikerInnen das, was du jetzt gerade beschreibst, mit wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, das, also die Beobachtung haben wir auch gemacht. Und wenn tatsächlich ein Code of Conduct eingeführt werden soll, bringt das auch in der Regel nichts. Erstens, wenn das top-down vorgeschlagen wird, also von der Verwaltung spitze nach unten, kann scheitern, gibt es Beispiele für. Oder wenn das nur beispielsweise von einer Fraktion auch eingeführt wird, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Deshalb ist das natürlich schon gut, wenn die Bestrebung möglichst auf breiten demokratischen Schultern sozusagen rein in den Rat getragen wird. Und also sexistische Erfahrungen schildern viele Kommunalpolitikerinnen. Es gibt diese Studie der ERF zum politischen Engagement von Frauen in Sachsen, die jüngst erschienen ist, Ende letzten Jahres. Da sagen zum Beispiel 55% der befragten Frauen, dass ihre Beiträge und Meinungen wesentlich weniger geschätzt werden als die ihrer männlichen Kollegen. 65% berichten von sogar also sexistischen Äußerungen, Abwertungen, Kommentaren. Ihre Themen werden weniger ernst genommen, die sie bespielen. Gleichzeitig sind die Erwartungen aber andere, die an sie gestellt werden. Das hatte Beate oder die hatte Beate ja eingangs auch schon erwähnt. Also, dass sie halt überdurchschnittlich viel leisten, was sie anzuziehen haben, dass sie sich natürlich attraktiv geben sollen, dass sie um Ausgleich bemüht, bla, 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 all das. Und das alles kostet natürlich auch unglaublich viel Kraft. Das ist ja eine zusätzliche Arena, die sich da eröffnet, die bespielt werden muss und die dementsprechend natürlich auch Kraft zieht, weswegen es sehr wichtig ist, dass es so Anlaufstellen gibt, wie die starke Stelle oder stark im Amt, die sich dementsprechend auch als Unterstützungsstruktur darstellen können. In dem Zusammenhang ist dann natürlich auch nochmal so dieses Themenfeld von Hass und Hetze, wird da auch natürlich auch nochmal sehr virulent, weil Sexismus sich ja jetzt nicht nur irgendwie im Sinne, oder ich habe gerade Gänsefüßchen gemacht, innerparteilich oder in Ratssitzungen abspielt, sondern natürlich auch vermehrt immer mehr im digitalen Raum. Und da sind natürlich Varianten, wie man sich gegen Formen von Hate Speech, also was wiederum, da gibt's ja dann Überschneidungen auch, ne, im Sinne von auch da sexistischen Kommentaren auf Plattformen oder wie man sich da sozusagen zu Wehr setzen kann. Da gibt es ja bereits etablierte Strukturen und wer da ganz vorne als Unterstützungsstruktur mit dabei ist in Form von direkter Unterstützung, aber auch Studien und so weiter, ist natürlich die Stelle von Hate Aid.
Das würde ich vielleicht noch, danke für den Hinweis, auch noch ergänzen um das Angebot von Hate-Free für diejenigen, die zivilrechtlich gegen Hate Speech vorgehen möchten. Und was das Thema Prävention im digitalen Bereich betrifft, auch nochmal vor allen Dingen Policien, also PolitikerInnen sicher im Netz, die bieten da auch noch einiges für PolitikerInnen an.
Darf ich vielleicht noch kurz was ergänzen? Also die Frage, wie man zu einem Code of Conduct kommt, wir wissen alle, das ist nicht so ganz einfach. Das ist sehr voraussetzungsreich dafür, dass es auch klappt. Vielleicht ist es ja auch ganz gut im Vorfeld, wenn sich Kommunen dem Bündnis gegen Sexismus anschließen, das es ja auch gibt, bundesweit organisiert durch die ERF Berlin, unterstützt vom BMFSFJ. Und ich glaube, es sind schon fast 800 Organisationen in diesem Bündnis. Da wird auch sehr intensiv gearbeitet an diesem Thema und ja, vielleicht muss man wirklich so in Schritten denken, um am Ende dann tatsächlich zu einer besseren Diskussionskultur auch im kommunalen Raum zu kommen.
Das stimmt, das ist eine absolut wichtige Ergänzung. Die haben ja auch eine sehr umfangreiche Handreichung zu dem Thema rausgebracht, die jetzt, glaube ich, aktuell auch wieder nochmal neu aufgelegt wird. Und was wir auch bei uns in der Toolbox haben, ist so eine kleine Arbeitshilfe, haben wir das genannt, wie im Zweifel Ratssitzungen auch nochmal optimierter ablaufen können. Also zum Beispiel das sichtbare Anbringen einer Uhr. Das kann auch schon einen ganz großen Einfluss einfach haben, ne, auf Gesprächsdauer und so weiter.
Ja, daran anschließend wäre es vielleicht auch ganz interessant zu erfahren, was denn Parteien, Institutionen und politische Organisationen ändern müssten oder anbieten müssten, um Frauen langfristig zu fördern.
Naja, da sind wir beim schönen Thema der strukturellen Maßnahmen, die es braucht, um ein bisschen vorwärts zu kommen. Und ja, das ist das gute alte Thema der Quote und der Parität. Also ohne diese Instrumente wird es mittelfristig einfach nicht klappen, beziehungsweise wir sehen ja die Parteien, die wirklich auch sehr strikt darauf achten, Quotenregelungen oder die Regelungen, die sie haben, in ihren Parteistatuten auch umzusetzen, wie sich das dann auf den Frauenanteil auswirkt. Und das ist das, wo wir hin müssen. Das ist das, was wir brauchen. Genau, da haben die Parteien eine ganz wichtige Aufgabe. Aber es ist natürlich auch das Wahlrecht, das eine ganz wichtige Katapultfunktion haben könnte, um die Parteien auch zu motivieren, noch stärker sich auch mit diesem Thema zu befassen. Und also damit endlich das aufhört, woran wir ja auch immer so alle leiden, dass es dann heißt, naja, es gibt halt keine Frauen, die wollen das irgendwie nicht und haben eben andere Dinge im Kopf. Oder sie steigen erst so spät ein oder können erst so spät einsteigen, wenn ganz viele Züge leider schon abgefahren sind, weil die Netzwerke schon zu stark sind. Und ja, also von daher, ich glaube wirklich, also die Quote ist der Türöffner schlechthin für Frauen auf allen politischen Ebenen.
Beate, magst du vielleicht auch noch mal ein, zwei Sätze sagen zu der Novellierung des Wahlrechts? Also du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber ich weiß, das ist vielleicht auch kurz schwierig, das so kurz zu fassen. Aber genau, magst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen, wobei es darum geht?
Ja, also es geht ja im Moment darum, also wir nehmen diesen Podcast auf an dem Tag, an dem der Bundestag sich zu Beginn der 21. Legislatur konstituiert. Und wir wissen alle, der Bundestag ist kleiner geworden. Nach der Novellierung des Wahlrechts in der vergangenen Legislatur und die Novellierung hat dazu geführt, dass in einzelnen Fällen Direktkandidaten, die in Wahlkreisen aufgestellt waren, trotzdem sie mehr Stimmen hatten, aber am Ende nicht als Kandidaten auch tatsächlich in den Bundestag eingezogen sind. Und das betrifft in einzelnen Fällen tatsächlich auch Frauen. Es betrifft vor allem oder es auch Parteien aus dem bürgerlichen Spektrum, die jetzt angekündigt haben, tatsächlich auch nochmal das Wahlrecht angucken zu wollen und zu schauen, wo müssen wir nachjustieren, weil es kann ja nicht sein, dass direkt gewählte Kandidaten, Kandidatinnen dann am Ende nicht in den Bundestag einziehen. Und wenn es denn jetzt so sein sollte, dass wir das Ganze fast nochmal aufmachen oder dass der Bundestag das fast nochmal aufmacht, wäre jetzt auch tatsächlich angesichts dieses erneut gesunkenen Frauenanteils im Bundestag genau die Situation zu sagen, so, jetzt aber bitte eine Novellierung des Wahlrechts nur mit Parität. Das kann auch sein, dass das am Ende wieder großen Ärger gibt und das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden muss. Ich glaube, viele Frauen in der Gesellschaft sehen das relativ entspannt, dann wird es dort entschieden und dann wissen wir, wie es geht. Und es gibt auch Grund zu Optimismus, dass das Bundesverfassungsgericht auch diesem Thema Parität sich positiv widmen würde. Also da gibt es vereinzelte Zeichen für und es lohnt sich auch hier an dieser Stelle nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir müssen da jetzt vorwärts kommen. Und das wird nur so funktionieren.
Ja, man muss auch die rechtlichen und die strukturellen Bedingungen schaffen und das ist eben eine Möglichkeit dafür und genau, es würde mich tatsächlich persönlich auch wundern, wenn das Bundesverfassungsgericht sich da an der Stelle gegen eine repräsentative Demokratie im Endeffekt entscheiden würde, denn das ist natürlich die Zielsetzung dessen, dass genau in dem Falle dann Frauen auch repräsentativ in den politischen Gremien vertreten sind, egal ob auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene ja tatsächlich eigentlich. Das wäre das Schönste. Genau, aber so einfach ist es natürlich auch auf den kleineren Ebenen und im Föderalismus nicht immer, das alles so umzusetzen. Das
ja,
ist
richtig.
Auch klar.
Ja, genau. Und wir haben natürlich auch noch diese Unterscheidung zwischen den Direktmandaten. Das sind einfach Positionen, da reüssieren oder gewinnen eher die Männer und den Listenmandaten. Und es hilft mir auch nicht, wenn ich die ganzen Frauen, also wenn ich zwar eine Liste habe, die zu 50% aus Frauen besteht, aber wenn die Frauen alle hinten auf den Listen sind, dann haben wir womöglich das Pech, dass die Listenplätze oder diese Platzierung eben nicht mehr ziehen und wir auch nicht das erreichen, was wir erreichen wollen. Und deswegen glaube ich wirklich, es braucht auch einen gezielteren Zugriff zu diesem Thema.
Ja, kommen wir in Richtung Abschluss. Wir möchten unseren Hörerinnen und Hörern auch noch einmal gerne praktische Handlungsempfehlungen mitgeben. Welche konkreten Tipps gebt ihr denn Frauen, die sich politisch engagieren möchten?
Kurz und knapp. Sehr entlastende Aussage meiner Meinung nach. Learning on the job. Traut euch, geht rein, macht. Männer machen das, Frauen weniger. Einfach ein bisschen kaltschnäuziger sich bereit erklären, Posten anzunehmen, selbst aktiv die zu ergreifen. Dasselbe gilt für Themen. Themen besetzen, Themen, die einem wichtig sind und nicht nur in Anführungsstrichen Frauenthemen wie
hier, du bist eine Frau, du machst den Gleichstellungsausschuss und für Familie und Soziales, sondern zu sagen, nein, ich möchte aber auch gerne hier für Finanzen, für Wirtschaft, für Verkehr und so weiter zuständig sein. Und das dritte, der dritte Tipp, Netzwerke. Netzwerke aufbauen, Netzwerke nutzen, vor allem Netzwerke fördern.
Genau, Banden bilden. Und zwar parteiübergreifend mit allen gemeinsam an einem Strang ziehen, in der Kommune auch gucken, was ist eigentlich jetzt wichtig? Was ist, also was beobachte ich? Und nicht gleich davon ausgehen, das ist vielleicht doch nicht so ein wichtiges Thema.
Eine letzte Frage, die ich auch immer noch mal gerne unseren Podcast-Gästen stelle, ist, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was sollte sich denn politisch in den nächsten Jahren am dringendsten verändern?
Parität im Wahlrecht. Das wäre der Knüller. Das ist das, was mir das dringendste Anliegen wäre. Ja.
Parität in allen Ebenen, ja.
Ja, herzlichen Dank für eure wertvolle Zeit heute und dass ihr ja uns so interessante Einblicke in eure Arbeit gegeben habt und auch ja in das Projekt von Be the Change. Wünschen euch ganz viel Erfolg weiterhin damit und hoffentlich bis bald.
Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Es war sehr schön, hier zu sein und euch auch viel Erfolg und
danke, du kannst nicht nur anschließen.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Alle genannten Links finden Sie wie immer auch in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Demokratie im Dialog wieder einschalten. Bis bald und alles Gute. Thank you.